sechsteiligen Podcast Die gefährlichsten und abgelegensten Orte der Welt wird uns die heutige Episode nach Südamerika führen und sie trägt den Titel Die grüne Hölle. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, einmal auf dem Brocken im Harz oder im Fichtelgebirge, auf dem Ochsenkopf oder auch auf dem Arber im Bayerischen Wald gewesen seid und dann die bis zum Horizont reichenden Wälder dort als riesig empfunden habt, so möchte ich euch zum Vergleich dazu nun diesen Amazonasdschungel vorstellen. Denn der Urwald Südamerikas, der sich tatsächlich über unglaubliche 9 Länder erstreckt, der ist das größte Dschungelgebiet unserer Erde. Und wenn man ihn nun mit unserem Lebensraum, also mit Europa, vergleicht, so würde er vom Nordkap bis hinunter nach Kairo und auf der anderen Seite von Bagdad bis zum Atlantik am Ende von Portugal reichen. Größer als Europa also. Unvorstellbar, nicht wahr? Und würde man mit einem Verkehrsflugzeug in einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 700 bis 800 Stundenkilometern darüber fliegen, so wäre man unfassbare 8 Stunden unterwegs. Und würde man aus dem Fenster blicken, so würde man unter sich trotz des Fliegens immer nur Wald sehen. Wald und immer nur weiter Wald, soweit das Auge reicht. Und um schließlich hier noch einen weiteren Superlativ darauf zu setzen, das Gebiet des Amazonasdschungels ist sagenhafte 26 Mal so groß wie unser Deutschland. 26 Mal so groß. Und aufgrund der dicht bewachsenen Bäume, da dringt dort nur sehr wenig Tageslicht nach unten durch, wodurch dann auf dem Boden sehr häufig nur Dämmerlicht herrscht. Und mit all den giftigen Insekten, den Skorpionen und Schlangen im Unterholz und auch auf den Bäumen, mit den für Menschen sehr gefährlichen Wildschweinrotten, mit all den giftigen Rochen, den Piranhas, den Krokodilen und auch der größten Würgeschlange der Erde, der Anaconda, und schließlich natürlich auch mit dem König des Dschungels, mit dem Jaguar, der sowohl im Wasser wie auf dem Boden und auch in den Bäumen nach seiner Beute sucht. Unglaublich gefährlich für jeden Fremden ist es dort natürlich auch. Und als die Spanier unter Francisco Pizarro das Reich der Inkas eroberten, da hatte es immer wieder Gerüchte über ungeheure Goldschätze im daneben anschließenden Dschungel gegeben. Im 16. Jahrhundert wurden dann 7 Expeditionen dorthin ausgesendet. Aber dort im Dschungel, da gab es auch viele eingeborenen Stämme, die die fremden Eindringlinge lautlos mit ihren tödlichen Curare-Giftpfeilen empfingen. Und von diesen Expeditionen, da kehrte dann nur eine einzige unter Francisco de Orellana stark dezimiert zurück. Orellana, der war ein Hauptmann von Pizarro und er hatte bei der Eroberung von Cusco, der Hauptstadt der Inkas, ein Auge verloren. Und ihm gelang es dann tatsächlich als einzigem bis zum Ozean, bis zur Mündung des Amazonas vorzudringen. Aber dann, 1542, auf dem Rückweg nach Manaus, da war auch dann de Orellana mit seinen Männern für immer verschwunden. Der Dschungel, ja, der hatte sie alle verschluckt. Und der Lockruf nach dem Gold, der ist dann auch bis in unsere Zeit erhalten geblieben. Die Suche nach der berühmten goldenen Stadt Eldorado lockte Forscher wie Abenteurer immer wieder an. Und am bekanntesten war hier sicher der englische Oberstleutnant und frühere Geheimdienstmitarbeiter Percy Fawcett, der von 1920 bis 1925 sogar 6 Expeditionen ins Amazonasgebiet durchführte und immer wieder auch tatsächlich zurückkam, aber halt auch immer erfolglos geblieben war. Und so war Eldorado eben auch immer nur noch ein Mythos. Aber dann, am 29. Mai 1925, nachdem Fawcett ein Telegramm an seine Frau geschickt hatte, da blieb dies sein letztes Lebenszeichen. Und auch der berühmte und mittlerweile 57 Jahre alte Colonel Fawcett war dann in diesen unendlichen Wäldern verschwunden. Daraufhin führten hunderte Freiwillige etliche, aber halt auch immer vergebliche Suchaktionen nach ihm durch. Und dann, 10 Jahre später, im Jahr 1935, da wurde von Indios einem Schweizer Abenteurer ein älterer Weißer vorgeführt. Groß, mit blauen Augen und Bart. Und bevor dieser offensichtlich Gefangene wieder weggebracht wurde, da hatte er sich als englischer Oberst bezeichnet und dann dem Schweizer noch einen Siegelring überreicht, der danach dann von Fawcetts Frau Nina eindeutig als der ihres Mannes identifiziert wurde. Daraufhin folgten sofort weitere Suchaktionen, sogar 13 an der Zahl, mit aber halt dann leider auch in diesem berüchtigten Dschungel mit über 100 Toten. Aber da natürlich die Indios mit ihrem Gefangenen längst weitergezogen waren, da blieb die Suche ergebnislos. Bis heute ist das Schicksal Fawcetts rätselhaft und ungeklärt geblieben. Die grüne Wand des Regenwaldes schweigt und gibt ihr Geheimnis nicht preis. Aber der Dschungel Südamerikas kann auch mit einem überraschenden Anachronismus aufwarten. Mitten in dieser so gigantischen grünen Fläche, da öffnet sich plötzlich der Wald und eine Stadt taucht auf, ja riesig sogar, Manaus, die Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Amazonas, mit dem australischen Perth zusammen eine der beiden abgelegensten Millionenstädte der Erde. Und hinter der Stadt, da fließen mit dem durch die verschiedenen Bodenarten auch unterschiedlichen Farben im sogenannten Encontro das Aguas, dem Treffen der Wasser, der Rio Negro und auch der Rio Soimoesch zusammen und ab hier dann bilden sie den Amazonas, den wasserreichsten Fluss der Erde, dessen Delta dann bis zur Mündung oder an dieser Mündung dann in den Atlantik unfassbare, unglaubliche 250 Kilometer breit wird. 1669 als kleines Fort von den Portugiesen gegründet, da ist die Stadt um die Jahrhundertwende dann durch den Kautschukboom als dessen einziger Lieferant sehr reich geworden. Sie weist heute auch mit dem Theater, dem berühmten Teatro Amazonas, über 2 Millionen Einwohner auf. Und wer hier wohnt, der tut das nach dem Grundsatz, wenn du hier lebst, dann lebst du auch genau hier. Und zwar nur hier. Denn da nur wenige über so viel Geld verfügen, vielleicht einmal im Monat von hier, von Manaus wegfliegen zu können, so bleibt dann als einzige Verbindung nach draußen noch der Fluss. Und eine Fahrt auf diesem nimmt im Gegensatz zu Autoreisen auf den ohnehin zu dem schlechten Wegstraßen eben sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Während wir für einen Familienausflug vielleicht nur etwa 50 Kilometer zurücklegen müssen, ist rund um Manaus nichts, weiter nur Wald, unendlicher Wald. Und Belém, die nächste Stadt, die liegt bereits 1300 Kilometer entfernt. Aber auch wir Deutsche haben durchaus einen Bezug zum Dschungel von Südamerika, denn der bekannte deutsche Regisseur Werner Herzog, der hatte in den 70er und 80er Jahren mehrere Filme mit Klaus Kinski gedreht. Zum Beispiel Aguirre, den Zorn Gottes, der dann bis zum letzten Mann die vergebliche Suche nach Eldorado zeigt. Oder auch Fitzcarraldo, war auch tatsächlich Claudia Cardinale mit dabei, bei dem dann einem historischen Vorbild folgend für die Aufführung einer Oper ein alter Dampfer tatsächlich mitten im Urwald über einen Berg gezogen wurde. Ursprünglich sollten da Mario Adolf und auch komischerweise der Rolling Stones Frontmann Mick Jagger mitspielen, aber nach diversen Differenzen, der Film hatte schon begonnen, die Dreharbeiten hatten schon begonnen, nach vielen Differenzen mit Regisseur, Produzent und auch dem Dschungel dort, wurde der Film dann für Klaus Kinski umgeschrieben, so natürlich auch billiger. Und die zweite Hauptrolle, die wurde dann einem Deutschen, einem dort lebenden Seemann, einem Laiendarsteller übertragen, der ganz einfach in Peru ein Restaurant besaß. Und beide Filme verlangten dann der Crew und dem Regisseur mit sehr vielen Unfällen durch Schlangen, Insekten, Piranhas und Krokodile und auch durch die ständigen Wutausbrüche von Klaus Kinski einfach alles ab. Mein Herzog, der kam aber dann auch zur Jahrtausendwende wiederum in alle Schlagzeilen und Fernsehnachrichten, nämlich als er sich für eine Dokumentation mit einer deutschen Wissenschaftlerin mitten im Dschungel getroffen hatte. Aber warum? Erlaubt mir bitte hierzu zwei Fragen. Was meint ihr? Wie hoch wäre wohl die Chance, einen Flugzeugabsturz aus 3000 Metern Höhe ohne Fallschirm zu überleben? Und wie hoch wäre dann danach die Chance, verletzt, ohne Waffen, ohne Feuer und ohne Nahrung, in dieser grünen Hölle 10 Tage und Nächte am Leben zu bleiben? Gleich null und fast null, sicherlich. Aber so unglaublich es klingen mag, genau dies hat sich tatsächlich zugetragen. 30 Jahre vor ihrem Treffen mit Herzog, da wollte die damals 17-jährige Schülerin zusammen mit ihrer Mutter den Vater auf dessen Forschungsstation im Amazonas-Dschungel besuchen. Aber die Propellermaschine wurde dann in einem schweren Gewitter von etlichen Blitzen getroffen, sie brach auseinander und war senkrecht in den Dschungel gestürzt. Das Mädchen hatte als einzige von 92 Menschen an Bord überlebt. Es muss ein Wunder gewesen sein. Da, wo sie erwachte, da war dann weit und breit niemand zu sehen, niemand, auch ihre Mutter nicht. Denn die Trümmerteile des Flugzeuges, die waren über 20 Quadratkilometer verteilt und die anderen Passagiere, wie auch ihre Mutter, die waren in den hohen Bäumen hängen geblieben. Die 17-Jährige hatte nur noch einen Schuh, sie hatte auch ihre Brille verloren. Sie war auch nicht unerheblich verletzt, hatte eine Gehirnerschütterung, offene Wunden an Arm und Bein, dann auch noch einen Schlüsselbeinbruch und auch noch am Knie einen Kreuzbandriss erlitten. Und ohne Feuer und auch durch die dichten Bäume, da konnte sie sich halt nicht bemerkbar machen, als man über ihr diese Suchflugzeuge hörte und als diese Suchflugzeuge dann endlich abtreten und die Suche dann plötzlich eingestellt wurde, da war das 17-jährige Mädchen mutterseelenallein. Wasser hatte sie zwar in der Regenzeit auf den Blättern der Pflanzen genug gefunden, aber zu essen hatte sie nur eine Tüte Bonbons entdeckt und dann aß sie noch einige Beeren, sonst nichts. Und auf einem Ast gestützt, da humpelte sie schließlich dem Plätschern eines Baches bis zur Mündung in einen Fluss hinterher, indem sie dann, sie hat halb schwimmend, halb gehend und 2 Meter vom Ufer entfernt, hatte sich immer in Angst vor diesen giftigen Stachelrochen im Uferschlamm, vor denen ihr Vater sie immer gewarnt hatte, hatte sich sie flussabwärts treiben lassen. Aber nur dort, denn nur dort konnte es einen Weg zurück in die Zivilisation, zurück ins Leben geben. In der Nacht, da hatte sie sich immer an einen Baum gelehnt, den sie aber halt wegen der verletzten Schulter eben nicht besteigen konnte. Dass sie dann tatsächlich unglaubliche 10 Tage und vor allen Dingen dann die Nächte, die ja noch viel gefährlicher sind, immer schwächer und auch immer wieder ohnmächtig werdend, dass sie da von all diesen unfassbaren Gefahren im tiefsten Dschungel, ja bis hin eben zum Jaguar, verschont geblieben ist, das ist absolut nicht erklärbar. Dann am 11. Tag taumelte das Mädchen immer stärker, auch halluzinierend, dann hinter einer Flussbiegung in ein dort stehendes altes Motorboot und darauf brach sie dann am Ende ihrer Kräfte bewusstlos zusammen. Dort wurde sie dann von 3 Waldarbeitern gefunden. Der jüngste von ihnen, der reinigte ihre von Maden besetzten Wunden und er verband sie auch notdürftig. Dann wurde sie in das Camp gebracht und 2 Tage dann später mit einem Wasserflugzeug ausgeflogen. Und als sie dann endlich ihren Vater wieder sah, da war sie tatsächlich in Sicherheit. Dieses eine Mal hatte die grüne Hölle, dieses eine Mal hatte dieses Ungeheuer aus Bäumen, Wasser, Luftfeuchtigkeit und Millionen von Lebewesen ein Opfer wieder freigegeben. Die Rettung, die war so außergewöhnlich gewesen, dass daraufhin auf der ganzen Welt etliche Zeitungs- und Fernsehberichte sowie dann auch mehrere Spielfilme und auch Bücher folgten. Und der Werner Herzog, der hatte deswegen Kontakt aufgenommen, weil er damals am Anfang der 70er Jahre, es war sehr, sehr merkwürdig, genau zur selben Zeit und auch auf dem gleichen Flughafen gewesen war. Aber er hatte für sich und seine Filmcrew eben keine Flugtickets mehr bekommen und nur durch diesen Zufall war er dem Absturz entgangen. Und mit dem bekannten Regisseur besuchte die jetzt 47-jährige Wissenschaftlerin das Absturzgebiet, in dem immer noch Trümmer zu sehen waren. Und dann in einem für beide sehr bewegenden Moment auch den letzten noch lebenden Retter, genau den Mann, der sie damals versorgt und auch verbunden hatte. In diesem 8 Millionen Quadratkilometer kontinentgroßen, so riesigen Waldgebiet, da leben nur 5 bis 10 Millionen Eingeborene, die die Gefahren des Urwalds kennen und respektieren und denen der Wald dann bis hin zu aus Pflanzen hergestellten Heilmitteln alles zum Leben und Überleben liefert. Aber für alle Fremden, ob nun Konquistadoren, Forscher, Goldsucher, Filmschaffende, Reporter oder Abenteurer, wird dieser Wald immer eine grüne Hölle sein. Die grüne Hölle des Amazonasdschungels, des größten Urwaldgebietes unserer Erde.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für eure Zeit und auch eure Aufmerksamkeit. Für die Musik möchte ich mich herzlich beim Potsdamer Komponisten Ronald K. bedanken, der schreibt sie übrigens Konrad Anton Heinrich. Seine tollen und wirklich fantasievollen Kompositionen könnt ihr dann unter seiner Webseite ronaldk.de gerne abrufen. Ich freue mich sehr darauf, wenn ihr dann auch bei meinen weiteren Podcasts über berühmte Ereignisse der Geschichte und auch deren Filme wieder mit dabei sein werdet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann also. Tschüss und auf Wiederhören.